Heute haben wir einen Bibeltext, da hat man den Eindruck, wenn das Ziel der Träume sein sollte, dann kann es gefährlich werden. Und da, wahrscheinlich ist das der umstrittenste Text, der in der Bibel steht, oder einer der umstrittensten jedenfalls, was die praktischen Konsequenzen angeht. Möglicherweise hat auch kaum ein Text so viel Schaden angerichtet wie der. Oder jedenfalls meinen das einige. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir damit zurechtkommen. Ihr habt das in eurem Heft stehen, Matthäus 5 von Vers 38 an bis Vers 48. Ich versuche zu lesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass er nicht widerstreben soll dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Wenn jemand mit dir rechten will, also Prozess führen will, und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Also Rock und Mantel, das ist einfach, es gab einfach nur zwei Kleidungsstücke im Großen und Ganzen, das Untergewand und das Obergewand. Das Untergewand war ein bisschen kürzer, war ein bisschen billiger. Und das Obergewand war ein bisschen umfangreicher und so. Und jetzt hier geht es so, da irgendjemand führt einen Prozess um das Billigere. Und sagt, das gehört mir, das ist mir verschuldet, du musst mir das geben. Sagt, lass ihm den Mantel, das Teurere auch noch dazu. Und wenn dich jemand nötigt oder erpresst, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tut nicht das Gleiche auch die Mafia. Und wenn ihr nun nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Ziel der Träume, dass das Böse keine Rolle mehr spielt. Und wenn das, geht das eigentlich, was in Vers 39 steht? Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, dem Bösen. Wenn wir das tun, wenn das passieren würde in einer Gesellschaft, dann kann man sich an fünf Fingern ausrechnen, dass das die Tyrannei der Bösen wird und dass das die totale Anarchie wird. Was soll man davon halten? Wir haben ja nicht die ganze Bergpredigt gelesen. Wenn ihr die Texte davor vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören lest, dann geht das in die ähnliche Richtung. Und immer wieder ist die Frage gestellt worden im Blick auf die Bergpredigt, ist das eigentlich in unserer Wirklichkeit praktisch lebbar? Führt das nicht zu katastrophalen Verhältnissen, die man überhaupt sich nicht wünschen kann? Ich muss deshalb heute tut mir auch leid, dass, obwohl wir alle ein bisschen müder geworden sind und vielleicht nicht mehr so auf dem Höhepunkt der geistigen Leistungsfähigkeit, dass ich ausgerechnet heute etwas komplizierter werden muss. Aber wer es haben will, der nimmt's, und wer nicht, der macht eben Pause, der schläft eben ein. Nicht? Dann müssen wir es anders regeln. Der erste Punkt, den ich habe, heißt, was das Recht kann und was nicht. Was das Recht, ich meine jetzt das Recht, das sich in Gesetzgebung, in Regelungen einer Gesellschaft, die dann Gesetze werden und die dann vor Gerichten verhandelt werden und die das Verhalten von Menschen in einer Gesellschaft regeln sollen. Also was dieses Recht kann und was es nicht kann. Martin Luther King hat einmal einen Satz gesagt, sinngemäß, dass durch Gesetze, durch Strukturen das Gute nicht erzwungen werden kann. Man kann niemanden zwingen, das Gute zu tun. Man kann durch Gesetze nur versuchen, das Böse etwas einzudämmen. wenn man ein Gesetz erlässt und sagt, dies und jenes soll geschehen, und wenn einer das nicht will, wenn einer seinen Egoismus oder seinen eigenen Vorteil sucht, dann wird er sofort anfangen, darüber nachzudenken, wo sind die Lücken, wie kann ich das Gesetz umgehen, wie kann ich etwas tun, dass ich zu meinem Vorteil komme. Manche gut gemeinten Gesetze bieten geradezu noch zusätzliche Gelegenheit für Betrüger, für Habgierige, um sie zu missbrauchen, ganz im Gegensatz zur Zielsetzung, mit der die Gesetze erlassen worden sind. Wenn es gute Gesetze sind, daran erkennt man gute Gesetze, dann haben sie die Wirkung, die Schwächeren gegenüber den Stärkeren zu schützen. Das ist die Bedeutung von Recht. Nicht alles, was Gesetz geworden ist, entspricht dieser Bedeutung des Rechtes. So hat sich Gott das gedacht. Es gibt auch die Perversion, es gibt auch das, dass die Starken zum Gesetz machen, dass die Schwächeren noch mehr auskatten. Da wird das Unrecht Gesetzesgestalt. Aber der Sinn des Gesetzes ist, dass es nicht zugeht wie im Wilden Westen mit Lynchjustiz und mit Dschungelmoral, sondern dass der Schwächere geschützt werden soll gegenüber dem Stärkeren und dass das mit Androhung von Gewalt durchgesetzt wird. Weil wenn jeder sich selbst verteidigen muss und jeder sich selbst sein Recht verschafft, dann kann man nur noch die Waffen ausgeben und den allgemeinen Dschungelkrieg beginnen. Das verrät schon, dass Recht und Gesetz gehören in eine Welt der Sünde. Sie haben eigentlich keinen Platz in Gottes guter Schöpfung. Der Schöpfung, von der Gott sagt, siehe, sie ist sehr gut, gab es keine Gerichte, da braucht es keine Gesetzbücher zu geben. Das war alles nicht nötig. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch das Böse wählt, sein will, wie Gott selber gut und böse ist, und die Entscheidung trifft, dass er das tut, und dann die Lawine, die Eskalation des Bösen losgeht, Brudermord, bis hin zu dem Gericht, das Gott dann hält in der Sinnflut, da stehen wir dann vor dem Problem. Der Deich ist gebrochen. Wenn so ein Deich Risse bekommt, dann ist nicht die Zeit, jetzt das in Ruhe alles gründlich zu flicken, sondern dann ist so die Sandsack- und so andere Notbehelfaktionen dran. Weil ihr versteht da mehr von hier an der Küste als unser einer. Jedenfalls, darum geht's im Grunde. Wenn ihr mal 1. Mose 9 dazu lest außer den Noah-Bund, da wird das erklärt. Da taucht plötzlich eine Tonart, also nach der Sintflut schließt Gott mit dem Noah einen Bund. Der ist merkwürdig begründet. Gott sprach, ich will ihn fort, nicht mehr die Erde verfluchen und der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will ihn fort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Zusage der Geduld Gottes. Warum? Weil der Mensch vom Kern her unverbesserlich böse ist. Und dann kommt der Bund in Kapitel 9. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden. Und dann heißt es, Vers 5, auch will ich euer Eigenblut, das ist euer Leben meines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern. Und dann Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Mit der Ebenbildlichkeit des Menschen, Gottes, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, begründet Gott, dass er die Eskalation des Unrechts nicht zulässt. Noch schafft er nicht die Erlösung, noch ist nicht die Rettung da, sondern jetzt kommt die Sandsackordnung. Der brechende Deich, wo es total alles zu überfluten wird, droht, das wird eingedämmt. Und zwar wie? Gott schafft eine Notordnung, eine Notaktion gegen die Sünde mit Mitteln der Sünde. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen. Das ist nicht Gottes eigentlicher Schöpferwille. Gott nimmt sozusagen die Spielweise der Sünde in dieser Welt auf und dämmt das Böse mit dem Bösen ein. Das ist eine Notunterhaltungsordnung. Gott schafft noch einmal den Raum, dass nicht alles zerstört wird, dass nicht alles im Chaos und Gericht untergeht, sondern dass noch der Raum da ist, der Geduld, in dem Gott dann ein Neues anfängt zur Rettung. Nicht, ihr dürft das nicht verwechseln, diese Ordnung, das ist die Rolle des Rechtes. Das unter Androhung von Strafe, das ist nichts Gutes, das entspricht nicht dem eigentlichen Willen Gottes. Das Böse zurückgedämmt wird, eingedämmt wird, weil Gott nicht mit ansehen will, dass sein Ebenbild, der Mensch, sofern er der Schwächere ist, einfach unter die Räder kommt. Jetzt muss man sich das ganz klar machen. Das Gute kann durch das Gesetz nicht erzwungen werden. Der Mensch, der Böses denkt und Böses will, sucht sich immer wieder seine Aus- und Umwege, seine Ritzen, um bei allen Regelungen, die Menschen erfinden können, durchzuschlüpfen und seine bösen Pläne umzusetzen. Das Recht kann nicht das Gute erzwingen. Das Recht und Gesetz kann nicht den Willen Gottes tun. Ist noch nicht mal, auch das Strafrecht, selbst wenn man es wollte, könnte nicht die Sünde bestrafen. Denkt man sich vielleicht so naiv als Christ, wäre doch gut, müsste man doch eigentlich, das, was Sünde ist, sollte auch verboten sein. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, wie willst du das machen? Der Mord beginnt im Hassgedanken. Wir müssten alle lebenslänglich hinter Gittern. Wenn das Gebot Gottes Grundlage des Strafgesetzes wäre. Da aber kein Mensch dem anderen hinter die Stirn schauen kann, ist es völlig unsinnig, den Anspruch zu erheben, dass mit dem Recht Sünde beurteilt wird. Was im Strafrecht sich ausdrückt, hat mit Sünde überhaupt nichts zu tun. Nur das, was in einer Gesellschaft am mindesten eingegrenzt werden soll und was man nachweisen kann und was man in einem Prozess auch darstellen kann, nur das kann Gegenstand, was justiziabel ist, sagen die Juristen, nur das kann Gegenstand des Strafrechts sein, hat mit Sünde überhaupt nichts zu tun. Das Recht ist ein sehr begrenzt wirksames und doch nötiges Instrument in der Welt der Sünde. Es kann weder den Willen Gottes durchsetzen, noch kann es die Sünde bestrafen, sondern es kann nur im gröbsten Sinne notdürftigst versuchen, das Böse etwas einzudämmen, um den Schwachen gegenüber dem Starken zu schützen. Und das spiegelt sich jetzt wieder im Gesetz des Mose, in der Wegweisung, die Gott durch Mose dem Volk Israel gibt. Das ist die Spielart. Das ist ein Stück Barmherzigkeit Gottes, dass er das Recht ermöglicht. Und das ist der Sinn von Staatlichkeit. Welche konkrete Formen Staat, also hat die Bibel keine Vorstellung davon, weil jede Form, ob Demokratie oder wer weiß was, oder Königtum oder sonst was, ist alles von der Sünde verseucht. Es gibt überhaupt kein politisches System, das dem Reich Gottes entspricht und richtig wäre. Noch das edelste System, das man sich ausdenkt, wird von der Sünde, von der Machtgier, von der Lüge des Menschen versaut und missbraucht. Keine Struktur schützt uns gegen die Sünde. Und die edelsten Strukturen werden von der Sünde missbraucht. Deshalb sind all die Traumtänzereien vom Bau einer gerechten Gesellschaft durch eine gerechte Struktur zum Scheitern verurteilt. Weil wir nicht fertig werden, weil man das Gute nicht erzwingen kann. Und weil es jederzeit jede Menge Böses in uns gibt, das die Lücken sucht und die Strukturen missbraucht. Aber Gott liebt uns und er will uns nicht im Chaos und uns selbst überlassen. Und deshalb gibt es diese Zwischenregelung. Das ist der Sinn, warum Christen eine grundsätzlich positive Einstellung zur Staatlichkeit, nicht zu einer bestimmten Form eines Staates haben, sondern zur Staatlichkeit. Der Sinn von Staatlichkeit ist, dass Recht gesetzt wird, dass unter Androhung von Gewalt zum Schutz des Schwächeren gegenüber dem Stärkeren ein Rechtsschutz aufgerichtet wird. Und dass Christen immer aufpassen müssen, dass dies auch gewährleistet ist und dass das nicht pervers gehandhabt wird, genau umgedreht wird und letzten Endes doch Recht, Gesetz dazu missbraucht wird, dass der Stärkere sich gegen den Schwächeren durchsetzt. Denn das ist das Verteufelste an der Geschichte. So böse sind wir, dass wir in jeder Form Demokratie sind. Willkommenes Beispiel dafür. Es setzt sich ja die Mehrheit durch. Das heißt ja nicht immer, dass das, was im Gesetzen sich niederschlägt, dann auch wirklich Recht ist. Und man muss eben aufpassen, wache Augen haben, dass nicht allzu viel Unrecht gesetzt wird. Lässt sich ja gar nicht vermeiden, leider. Die Mehrheiten sind manchmal nicht zu finden. Aber dafür muss man kämpfen, dass möglichst wenig Unrecht gesetzt wird und möglichst viel Recht, also Rechtsschutz für den Schwächeren. Das ist die Intention, diese bescheidene, begrenzte Nothilfe-Sandsack, vorläufige Sandsack-Flickaktion Gottes in dieser Welt. Das ist die Bedeutung des Rechtes. Und solange es Sünde gibt in dieser Welt, solange ist diese Sandsackregelung nötig. Solange ist Recht zum Schutz des Schwächeren unter Androhung von Gewalt nötig. Das ist die Linie der Bibel. Wenn es keine Sünde mehr in der Welt gibt, dann ist das Recht völlig überflüssig. Wer gegen das Recht ist, wer für die Abschaffung des Rechtes als Schutz des Schwächeren ist, der plädiert für die Dschungelordnung. Das sind meist die sich davon Profit erhoffen, weil sie sich zutrauen, dass sie sich durchsetzen können mit ihren Vorstellungen, zu ihrem eigenen Vorteil, dass sie ihr Späßchen dabei haben werden und die anderen das ausbaden müssen. Die unter die Räder kommen, die wünschen sich in der Regel sowas nicht. Die sind dringend darauf angewiesen, dass, weil sie keine eigene Kraft haben, dass andere einen Schutzwall des Rechtes für sie aufrichten. Für sie kämpfen, für die keine Stimme haben. Und das ist die dringendste Not einer Demokratie. Dass die Christen müssten für die eintreten, die keine Stimme haben. Für Arbeiter treten die Gewerkschafter ein, die sind stark. Für Unternehmer treten die Arbeitgeberverbände ein, die sind sehr stark. Ja, also es gibt große Gruppen, die haben starke Sprecher in der Gesellschaft, aber es gibt ganz viele, um die kümmert sich keiner. Und die haben keine Lobby. Und das sind eigentlich die Schwachen, die das Recht schützen sollen. Um die kümmert sich keiner. Und wenn irgendwas Sinn macht an öffentlicher Verantwortung von Christen, dann, dass sie eintreten für die, die den Schutz brauchen, Rechtsschutz brauchen, damit sie nicht erdrückt werden, ausgenutzt werden. Das wollte ich vorweg sagen, damit man das ein bisschen biblisch einordnen kann. Es ist ein wichtiges Prinzip, dass man Bibelauslegung, biblische Texte nicht aus dem Zusammenhang der Bibel rausreißt und sie missbraucht. Wie sollen wir jetzt die Bergpredigt verstehen? Das scheint doch völlig dem zu widersprechen, was ich jetzt gesagt habe. Ich aber sah, also dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ja nicht jetzt der Dschungel, sondern das ist ja das sogenannte Jus Talionis, das Vergeltungsrecht, ist ja das Maßhalten, das Eindämmen der blinden Rachsucht, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Unrecht und Strafe ist damit alt. Und dass das nicht jedermanns Privatsache ist, sondern dass es eine gesellschaftliche Regelung gibt. Dass nicht jeder den anderen lynchen kann, wenn er meint, er hätte ihm Unrecht getan, sondern dass das eine Gesellschaft regelt, was ist denn Unrecht und was gibt es dafür für Androhung von Strafe und Verzug für Strafe. Das drückt sich in diesem Grundsatz aus, der in manchen Gesellschaften dann auch ganz brutal durchgesetzt wird, auch im Alten Testament kommt das vor. Im Islam lernen sehen wir das heute, wie das massiv wieder durchkommt. Etwa im Sudan ist Staatsgesetz, Diebstahl, Hand abhacken. Jesus sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Er sagt, wenn das passiert, dann arbeitet man doch den Gangstern zu. Das ist, was die Mafia sucht. Das Rechtsschutzsystem ist sowieso schon zu blöd, um mit dem organisierten Verbrechen fertig zu werden. Und wäre noch schöner, dass jetzt auch noch der letzte Widerstand dagegen eingestellt wird und die ein freies Schussfeld haben und absahnen können, einschüchtern mit Terrormethoden, wie sie auch immer wollen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie sollen wir die Bergpredigt verstehen? Ich möchte deshalb einen Punkt einschieben. Und der ist jetzt, ich möchte euch einfach mal darstellen, verschiedene Auffassungen von der Bergpredigt, so wie sie jetzt in der Geschichte da gewesen, nicht vollständig, auch nicht ausführlich. Ich mache das mal im Telegrammstil. Für die, die es brauchen zur Einordnung als Bibelleser, weil sie sich damit schäft, für die ist es gut. Andere sagen, ach, das ist mir zu kompliziert, darfst du jetzt getrost eine Pause machen. Und irgendwann mal später. Also verschiedene Auffassungen von der Bergpredigt. Vor der Reformation, also in der sogenannten Scholastik, das war die Theologie und Philosophie in der katholischen Kirche vor der Reformation, da hatte man eine Lösung gefunden, die sah folgendermaßen aus. Man unterschied zwei Gruppen von Menschen in der Christenheit. sozusagen die Normalverbraucher-Christen und die ersten, die First-Class-Ausgabe. Und er sagte, da gibt es die Vorschriften, die Präzepta, das sind die 10 Gebote, die gelten für alle Christen sozusagen. Und dann gibt es für die anspruchsvollere Etage, da gibt es die Ratschläge, die evangelischen Ratschläge, die Konsilia, das sind die, ist die Bergpredigt, das ist für die Mönche, das Armutsgelübde und Keuschheitsgelübde und so. Das wird nicht von jedermann erwartet, sondern das ist sozusagen die Spezialausgabe der Leute, die eine besondere Tour leben wollen, besonders anspruchsvoll dem Evangelium entsprechend leben. Und so hatte man sich eingerichtet in 2 Etagen. Die einen wohnten ethisch in der Parterre und die anderen in der ersten Etage. Die einen machten es mit den 10 Geboten und die anderen, für die war die Bergpredigt. Und die in der Parterre brauchten sich um die Bergpredigt nicht zu kümmern und so. Und da sagt Luther, das kann, so wie ich die Bibel lese, hat Jesus diesen Unterschied nie gemacht. Und wenn man die Bibel liest, sieht man, er redet zu allem Volk. Es gibt keinen Grund, diesen Unterschied zu machen. Wer zu Jesus gehört, für den gehört das, dem gehört das ganze Wort Gottes. Und da kann man nicht solche Klassenunterschiede machen. Und wie hat Luther die Bergpredigt angesehen? Also er hat erstens gesagt, sie gilt allen. Da gibt's keine Unterschiede, nicht nur für Spezialisten. Dann hat er 2 Dinge unterschieden. Er hat gesagt, wenn ich die Bibel lese, soll es nicht Ehe brechen, dass das in Gedanken beginnt und was töten, dass das in den Worten das Morden beginnt, das Schwören, dass die Rede zuverlässig sein soll, hier das Vergelten, was wir gelesen haben, Feindesliebe. Wenn ich das alles lese, dann kann ich nur zu einem Ergebnis kommen. Das ist das radikale Gesetz Gottes, an dem ich wirklich gemessen werde und mein Leben ist nicht so. Das Ergebnis ist, ich bin total zum Tode verurteilt. Die erste Erfahrung, die Luther machte mit der Bergpredigt. Dass man nicht rumredet und immer seinen guten Vorsatz schon für die vollbrachte Tat ausgibt und Gottes Gebote runtermindert zu irgendwelcher nebulosen bürgerlichen Moral, sondern hier sagt Jesus klipp und klar, was der eigentliche Wille Gottes ist. Und das trifft uns wie ein Gerichtsstrahl und stellt uns in den letzten geheimen Motiven unseres Lebens und sagt, ich bin verloren. Er hat gesagt, die Bergpredigt hat als erstes die Funktion, dass sie uns Gottes Urteil radikal bringt. Und so treibt sie uns zum Kreuz. Das Einzige, was ich tun kann, hat er gesagt, in dieser Erkenntnis kann ich mein Leben nur unter das Kreuz schmeißen und sagen, Herr, ich bin schuldig, es gibt für mich keinen Ausweg. Ich bitte um Gnade. Das ist das Erste. Das ist Gesetz Gottes, das mich zum Tode verurteilt. Einer glasklaren Schärfe schaue ich hier in den Spiegel, den Gott mir vorhält. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage alle denen, die sagen, ach, mein Gewissen, das ist schon okay. Ich habe ein gutes Gewissen bei dem, was ich tue. Ist nicht wichtig, was ich gewissensmäßig spüre und fühle. Unser Gewissen ist manipulierbar. Es kommt darauf an, an welchen Maßstäben es sich orientiert. Wenn ich wissen will, wer ich bin, und wie Gott über mich denkt, da muss ich in den Spiegel der Bergpredigt schauen. Da weiß ich, was gut und böse ist. Nach Gottes Maßstab gut und böse ist. Bis in die letzten Motive hinein werde ich dort ins Licht gestellt. Und dann hat Luther weiter gesagt, aber es gibt nicht nur dieses verurteilende Gesetz in der Bergpredigt, sondern es gibt auch das kostbare Evangelium, etwa in den Seligpreisungen. Wir haben darüber gesprochen, gratulieren denen, die arm sind vor Gott, ihnen wird das ganze Reich Gottes geschenkt. Die Zusage, Licht der Welt, Salz der Erde, die Zusagen vom Beten, das Vater unser. Und was als Geschenk und als Evangelium in der Bergpredigt noch steht. Das war Luthers Sicht der Bergpredigt. Eine dritte Sicht der Bergpredigt hat Leo Tolstoi vertreten. Und er hat gesagt, für ihn war das wichtig, und er hatte in der Geschichte Vorgänger, auch im 16. Jahrhundert schon, in Münster zum Beispiel, richteten Leute einen Gottesstaat auf, und um 1545. Und die lebten, auf der Grundlage der Bergpredigt sollte das gelebt werden. Vor allen Dingen heißt es da, widerstrebet nicht dem Bösen. Das war immer der entscheidende Punkt, widerstrebt nicht dem Bösen. Die radikale Umsetzung der Bergpredigt ins staatliche Leben. Tolstoi war der Meinung, wenn das geschieht, dann wird wirklich das Friedensreich zu verwirklichen sein auf dieser Erde. Das Ergebnis dieser Versuche ist immer ein furchtbares Blutbad gewesen. Damals im 16. Jahrhundert in Münster, eine entsetzliche Gewaltdiktatur. Das ist das Perverse dabei. Man will die Gewalt abschaffen Man will das Paradies auf Erden. Alle Systeme, die das Paradies auf Erden errichten wollen, sind in einem Strom von Blut und Tränen abgesoffen. Das ist das Merkwürdige. Wo liegt der Haken? Sie haben alle darauf gesetzt, dass letzten Endes die Sünde des Menschen nicht so ernst zu nehmen sei. Und daran sind die idealistischen Konzepte alle miteinander geplatzt. Die Konsequenz ist der vierte Konzept gewesen. Die Liberalen des vergangenen Jahrhunderts und dieses Jahrhunderts haben dann gesagt, naja, da ist alles ganz unmöglich zu tun. Die Bergpredigt kann man nicht tun. Worum es geht, das ist eine Gesinnungsethik. So haben sie es genannt, eine Gesinnungsethik. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun, sondern dass wir so in unserem Grunddenken so ein Ideal haben, ein fernes Ideal, an dem man sich im Denken orientiert. Auch wenn man weiß, dass man dieses Ideal ja doch nie verwirklicht, aber so die Denkrichtung, die Grundgesinnung innerlich soll sich doch daran erwärmen und daran ausrichten. Damit hatte man die Bergpredigt entschärft und sagen, also tun wird nicht weiter erwartet. Aber so eine hehre Gesinnung, das ist ja ganz nobel. Fünftens, Albert Schweitzer vertrat die Meinung, dass die Bergpredigt eine sogenannte Interimsethik, eine Zwischenzeit, eine Zwischendurchethik sei. Er sagte, die Christen damals, die waren ja alle ein bisschen durchgedreht. Also ein bisschen, er meinte das ganz positiv. Die liefen so ein bisschen hochtourig. Die glaubten, in den nächsten Tagen kommt die Vollendung des Reiches Gottes, Jesus kommt wieder, die neue Welt bricht an und so. Und da haben wir sowieso nur noch 3,5 Wochen Zeit. Und in dieser kurzen Zeit, die da ist, da muss man jetzt alle Rücksicht wegnehmen und eine ganz radikale Ethik des Reiches Gottes leben. Das in dem Bewusstsein, das kann man dann langfristig, kann man da gar keine Gemeinschaft mit organisieren. Aber da geht's ja auch gar nicht drum. Es geht ja nur um ein Interim, um eine Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit, volle Pulle, leben wir nach dieser. Und dann sagt man, dann haben sie festgestellt, sich die Augen gerieben, dass mit der Wiederkunft Jesu doch nicht so schnell kam. Und dann haben sie angefangen, Kompromisse zu machen. Das heißt also, Albert Schweitzer sagt, diese Radikalität ist zeitgeschichtlich bedingt, beruht auf einer gewissen Fehleinschätzung und jetzt kann man das mal so stehen lassen, aber für die Wirklichkeit muss man sich irgendwie praktikablere Möglichkeiten finden. So, das gut, also vielleicht können wir dann drüber reden. Was ist aber nun, und ich will auch eine Begründung, das ist mein dritter Punkt, als reich beschenkte Leben. Die These, dass das von Jesus ja gar nicht so gemeint ist, dass man die Bergpredigt tun soll, die ist natürlich schnell zu widerlegen, wenn er mal umschlagt in Kapitel 7 und den Schluss legt. Vers 24. Könnt ihr es mit eigenen Augen sehen, wenn ihr eine Bibel dabei habt und nicht nur das Programmheft. Da heißt es, da sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und dann heißt es weiter unten, 26, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Also deutlicher kann man es ja nicht mehr sagen. Jesus hat es in der Bergpredigt klipp und klar gesagt, es geht ihm darum, dass das, was er sagt, getan wird. Und das nennt er solides Bauen. Und das Hören und Nichttun, das, und wer weiß, was man da noch machen kann, darüber diskutieren oder philosophieren, das heißt ein Haus auf Sand bauen und bei der nächsten wirklichen Anforderung geht das den Bach runter. Die Bergpredigt ist die Tora, die Lebenswegweisung des Königs Gottes, des Messias. Und jetzt ist der erste Zugang, ich habe euch gesagt, kein Wort der Bergpredigt kann man richtig verstehen ohne den Bergprediger. Das große Missverständnis der Bergpredigt ist daraus gekommen, dass man immer meinte, man könnte die Bergpredigt von Jesus loslösen. Zum Beispiel Mahatma Gandhi ist ein klassisches Beispiel dafür. Für ihn war die Bergpredigt das Größte überhaupt. Und er hat sie immer gelesen. Ahimsa ist die Gewaltlosigkeit. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, nur auf dem Weg der Gewaltlosigkeit kommt man im hinduistischen Sinne auf den Prozess der Erkenntnis der Einheit hinter der Zweiheit und überwindet damit die Welt der Zerrissenheit. Und dann sagt Mahatma Gandhi ausdrücklich, ob Jesus gelebt hat oder nicht, spiele für ihn überhaupt gar keine Rolle. Sondern der Gedanke, dass Gewaltlosigkeit als das Erlösungsprinzip an sich wäre, das wäre das Entscheidende. Das ist das klassische Missverständnis. die Bergpredigt vom Bergprediger zu lösen und als eine Lehre für sich stehen zu lassen und dann daraus nun das persönliche Leben oder das gemeinsame Leben zu gestalten. Und die Grunderkenntnis ist, dass kein Satz der Bergpredigt wahr ist, wenn er vom Bergprediger getrennt ist. Und das Gesetz des Messias ist zunächst einmal nur eine Möglichkeit im Munde dieses Jesus, der geoffenbarte Gott und König ist. Ihm ist es erfüllt. Da hat man gesagt, ne? Ist es wirklich bei Jesus erfüllt? Hat er denn dem Unrecht nicht widerstrebt? Wie war das? Johannes 18 lesen wir, als ihn da einer von den beim Hohen Rat schlägt. Da lest das mal nach. Im Johannes 18, Vers 33, Johannes 18, 33, der Passionsgeschichte, Vers 23, Vers 18, 23. Schlug einer von den Knechten, der beistand, Jesus ins Gesicht und sprach, sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortete, habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Das heißt, er stellt den, der Unrecht tut, zur Rede. Aber dann trägt er schweigend das Unrecht. Das heißt, er ist die Erfüllung, er tut das Gesetz Christi im eigentlichen Sinne und er geht dann trotzdem ins Leiden und widersteht dem Bösen nicht. Und er geht dann trotzdem ins Leiden und widersteht dem Bösen nicht. Er geht diesen Weg. Er ist die Erfüllung in Person. Und deshalb ist der Zugang zur Bergpredigt ist die Person von Jesus. Vergiss das bitte nicht. Es fängt alles mit dem Geschenk an. Wir sind die Reichbeschenkten. Gratulieren kann man denen, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört die Königsherrschaft. Der König schenkt sich mir. Er ist mein Eigentum. Ich darf in ihm leben. Und so komme ich rein in seine Herrschaft. So komme ich jetzt unter den eigentlichen Liebeswillen des Schöpfers. Aber nur in Jesus. Wenn man mich rausnimmt aus Jesus, bin ich total verloren. Wenn ich abseits stehe von Jesus, dann trifft mich die Bergpredigt mit den Maßstäben Gottes vernichtend als Todesurteil. Denn sie spürt mich auf in meinem Unrecht und entlarvt mich, dass alle meine Gerechtigkeit ein Lumpenfetzen ist und ich nicht gerade stehen kann vor Gott. Nur so lange, wie ich in Jesus bin, bin ich in ihm geschützt. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mir gemacht zur Heiligung, sagt Paulus. Er ist meine Gerechtigkeit. Was bedeutet das jetzt für mein Handeln? Zunächst einmal, wenn Gott mich ansieht, dann bin ich in Jesus gerecht. Was bedeutet das für mein Handeln? Ich kann es doch nicht aus mir selber tun. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem wunderbaren Buch Die Nachfolge dazu eine wunderschöne, klare, schöne Geschichte erzählt, die so viel deutlich macht, obwohl das ganz kompliziert ist. Dass wir Menschen, wir machen einen Eiertanz, das ist zum Heulen. Wir versuchen immer, Gott theologisch auszutricksen. Wir sagen, ich kann das nicht, das ist ja auch richtig. Das ist ja richtig, aber wenn Gott es uns sagt, dass wir es tun sollen, wenn Jesus es uns sagt, dann gilt erstens, er hat es für mich getan und er will es durch mich jetzt wunderbarerweise tun. Dann sage ich, Jesus, ich kann das nicht. Meine Feinde lieben und dem Bösen nicht mit gleichen Mitteln widerstehen, ich kann das nicht. Aber wenn du das willst in dieser Situation, dann schaffe du jetzt in mir dieses Wunder. Ich bin bereit, mit dir und in dir diesen Weg zu wagen. Das ist die Spur, auf der das Wunder des Gehorsams passiert, den Willen Gottes tun. Ich kann es nicht aus mir. Er schützt mich, er garantiert für das, was kommt. Ich bin ganz und gar in ihm. Und das ist natürlich eine Sache, die ist für uns viel zu risikoreich und viel zu kompliziert und die wollen wir nicht. Und deshalb erzählt Bonhoeffer folgende Geschichte. Wir sahen, sagt er, wie das kleine Kind auf dem Spielplatz. Kinder machen Spielplatz Spaß. Und jetzt ruft die Mutter so mittags um eins und sagt, Claudia, reinkommen, Mittagsschlaf machen. Du bist müde und so, hast schön gespielt, rein, was essen und dann Mittagsschlaf. theologisch geschult, wie Claudia ist, hört sie die Mutter rufen und was sagt sie? Erstens, was sie sagt, ist, die Mutter ist lieb, die liebt mich wirklich, sie will ja nur Gutes, deshalb ruft sie mich zum Mittagsschlaf, damit ich wieder gestärkt bin und erfrischt werde. Was ist das für eine wunderbare Mutter? Ich möchte der Mutter in ihrer Liebe jetzt gehorchen. Die eigentliche Intention des Gebotes der Mutter, die jetzt sagt, komm rein, hör auf zu spielen, komm rein, schlafen, ist, dass es mir gut gehen soll, dass ich erfrischt werden soll. Diese eigentliche Intention ihres Gebotes kann ich auch dadurch erfüllen, dass ich jetzt weiterspiele, weil mich das erfrischt. Was will die Mutter wirklich? Sie will, dass ich erfrischt werde. Erfrischt werde ich, indem ich jetzt hier weiterspiele. Ich gehorche also der Mutter in ihrem eigentlichen Liebesgebot zu mir, dadurch, dass ich weiter spiele. Also so machen wir das. Wir drehen Gott das Wort im Mund rum. Wir sagen, das eigentlich ist ja nicht wahr, man muss dahinter sehen, das mit dem Ehebrechen und mit der Lüge und mit dem Diebstahl ist alles nicht so gemeint, sondern dahinter ist ja der Liebeswille des Vaters. Und jetzt nur liebe und tue, was du willst. Geht nicht um die Gebote Gottes, das ist ja alles platte Moral, bürgerliche Moral, verkommene Moral, herzlose Kasuistik und so. Die Liebe ist das Eigentliche. Ich denke also, was ist gut im Sinne der Liebe und da kann ich auch die Ehe brechen, wenn es nötig ist. Kann ich auch die Gebote Gottes mit Füßen treten. Das meine ich ja gar nicht so. Ich erfülle ja den eigentlichen Willen Gottes in seiner Liebe. Dagegen setzt gegen diese miese Tour, Gott theologischen Eiertanz vorzuführen, den wir pausenlos tun, setzt Bonhoeffer sein Wort vom einfältigen Gehorsam. Man sagt, dass ich wirklich die guten Gründe oder die schlechten Gründe, die ich habe, mich aus der Affäre zu ziehen, wegschiebe und sage, Jesus, ich kann es nicht, aber du bist in mir. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mir gemacht zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Alles ist in dir. Alle guten Eigenschaften sind in dir. Wenn du aber in mir bist und ich in dir, sind auch deine guten Eigenschaften, auch deine Liebe, auch deine Heiligkeit, auch deine Reinheit in mir. Und dann will ich jetzt in diesen, das kann man nicht pauschal und allgemein, sondern das ist in der Situation, wenn es auf Spitz und Knopf steht, Jesus in deinem Namen und durch dich und im Vertrauen auf dich, gib du mir die Kraft, schaff das Wunder des Gehorsams, ich will dir gehorchen. Und dann wacht man aufs Wasser zu gehen. Und erfährt, dass er gegen alle Berechnung, das Wunder schafft. Die Tat des Gehorsams. Und das geht jetzt um den Christen als Einzelnen, das geht in Gemeinschaft und das hat auch keine Grenzen in der Gesellschaft, wo Christen, die mit Christus leben, wo auch immer das konkret gefordert ist, aus diesem Wunder, der Kraft Jesu, diesem einfältigen Gehorsam auch leben. Mit ganz viel Scheitern, mit ganz viel Versagen, wir leben bis zum Lebensende davon, dass Jesus uns täglich die Füße wäscht und die Sünden vergibt. Das ist unser Grundnahrungsmittel. Und weil er uns die Füße wäscht und weil er uns immer wieder den Rücken frei macht, deshalb darf man mutig jeden neuen Tag beginnen mit der Bereitschaft zum vertrauensvollen, klaren, einfältigen Gehorsam in einer ganz komplizierten Welt. Zum Beispiel, wie Jesus das hier sagt, aufs eigene Recht verzichten, weil wir einfach zu reich beschenkt sind von Gott, als dass wir es nötig hätten, kleinkariert unsere Vorteile zu sichern. Das ist die Logik. Reich beschenkt. Königskinder und diese kleinen Karos sind unter unserem Niveau. Leider leben wir diese kleinen Karos der Rechthaberei allzu oft. Sie entsprechen nicht Jesus. Wir treten raus aus Jesus und fangen an, wie die Spießer zu leben. Auf Rache verzichten, weil wir wissen, wir gehören zu dem, der alle Welt richten wird und der das Recht aufrechten und der alles Unrecht rächen wird. Ihm Spielraum zu geben, das ist die Größe. Das ist die Größe. Und zu kapieren, auch mein Feind, der mir Böses tut, ich stehe mit ihm vor Gott auf einer Stufe. Mein Herz ist auch nicht besser. Er ist wie ich unter dem Urteil Gottes. Wir unterscheiden uns in unserer Verlorenheit nicht grundsätzlich. dass wir gegeneinander sind, ist nichts angesichts der Tatsache, dass unsere Art und Weise, seine und meine Art zu leben, gegen Gottes Heiligkeit ist. Das ist unser gemeinsames Problem. Wir sind eine Solidarität auch in der Sünde. Dann geht es da selbst ums Untergewand. Das ist also nach mosaischem Gesetz, das könnt ihr nachlesen, 2. Mose 22, Vers 25 und 26, da heißt es, dass selbst wenn einer in Schuldknechtschaft gekommen ist und alles verpfändet wird, und man ihm den Mantel abnimmt, dann muss man ihm den Mantel vor Einbruch der Nacht zurückgeben, weil, heißt es dort im Gesetz, das Einzige ist, was er hat, um sich zuzudecken und zu schützen gegen die Kälte. Das heißt, es gibt ein Recht, dass auch dem rabiatesten Verschuldeten der Mantel nicht genommen werden darf. Oder die Zwangsarbeit, das gab es, die Möglichkeit, zwangsverpflichtet zu werden, die eine Meile mitzugehen, und Fronarbeit zu tun, zur Begleitungsarbeit, die Karre zu ziehen, Hilfsarbeiten zu machen, soziale Pflicht und so. Dann sagt er, ihr lebt vom Dienst des Königs aller Könige. Wo man euch nötigen will zum Dienst, da überholt diese Forderung durch eine Verdoppelung in freiwilliger Dienstbereitschaft. Da sei die ÖTV vor, ne? Die auch im sozialen Bereich, ich bin sehr für Gewerkschaften, aber wenn ich das sehe, das sage ich mal in Klammern, wenn ich so sehe, wie die Mentalität unter uns Pfarrern und Sozialarbeitern und den ganzen sozialen Berufen in Kirche ist, dann kriege ich das Kotzen und möchte die hauptamtliche Dasein abschaffen und sagen, lass uns nur noch ehrenamtlich arbeiten. Mit 38,5 Stunden kann man in dieser Welt keinen Menschen helfen. Da kann man einen Job machen. Wer sich darauf berufen will, der soll gucken, wo er seinen Beruf in allen Ehren macht, aber er soll uns in der Kirche und in christlichen Organisationen in Ruhe lassen. Aber das war jetzt nur ein Satz in Klammern aus bitterster Erfahrung. Daran gehen wir langsam, habe ich den Eindruck, wir haben zigtausende von 300.000 hauptamtlich Beschäftigte in Deutschland in der diakonischen Arbeit. 300.000 plus 30.000 in der evangelischen Kirche in Deutschland. Es gibt kein Land der Welt, keine Kirche der Welt, die so viele Hauptamtliche hat. Keine Kirche der Welt. Und zudem so hochbezahlte Hauptamtliche wie bei uns. Und in kaum einer Gesellschaft ist die Kirche so wirkungslos wie bei uns. Das gibt sehr zu denken. Die zweite Meile ist gefordert. Das Leben aus dem empfangenen Dienst. Herr, dir hast du mein Leben. Und wer von mir die eine Meile fordert, dann gib ihm die zweite zusätzlich. Gib ihm die zweite zusätzlich, er braucht auch die dritte noch. Und was heißt das da, dieser gefährliche Satz, wenn jeder gelesen hat, gib dem, der dir borgen will und so, das ist ja, da kann man ja unheimlichen Schaden mit anrichten. Irgendjemand erzählt ja in den Tagen hier, was man so in der Fußgängerzone alles erlebt und jeder bettelt einem Geld an und man weiß ganz genau, es wird versoffen, es ist das Schlimmste, was es tut. Es gibt in der Hilfe, Sozialhilfe da die schlimmsten Erfahrungen. Das ist hier nicht gemeint, es geht hier nicht um ein Ausschalten der Vernunft, sondern es geht wirklich dem anderen das zu tun, was ihm hilft. Deshalb kommt es in der Bibel häufig vor, im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher Brief, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt, das ist gemeint, wer nicht arbeiten will. Das heißt nicht, wer arbeiten will und keine Arbeitsstelle kriegt, nicht? Sondern Hilfestellung, Hilfe zur Selbsthilfe geben, anstatt billige Almosen, mit denen wir die Situation nur. Trotzdem heißt es hier Verschwendung als Lebensstil. Verschwendung als Lebensstil, beschenkt durch Jesus, den König, zu einem Reichtum, dass es nicht mehr darauf ankommt. Das soll unser Leben bestimmen. Ich muss noch eine Schlussbemerkung gleich machen. Zwischendurch möchte ich aber, dass wir ein Lied miteinander singen. Und wenn es geht, das Lied Nummer 12, ein Lied der Anbetung. Die Majestät Gottes, das ist es, was wir über der Bergpredigt lernen dürfen. Diese unglaubliche Größe der Majestät Gottes, der sich nicht zu schade ist, sich für uns zu verschenken in Jesus und uns reich zu beschenken. Und deshalb wächst all diese Hingabe aus der, kannst du das, Majesty? Oh, du habt ihr gesungen am letzten Tag beim. Komm, lass uns aufstehen dazu. Und das singen wirklich als Nummer 12, als ein Lied der Anbetung. Das ist ein international sehr verbreitetes Gebetslied. Wir singen es auf Englisch und auf Deutsch. Die Übersetzung steht ja hinterher.
Mm. majesty, worship his majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his holy land.
Aus der Anbetung Gottes wächst die Kraft zum Widerstand, hat Jim Wallace einmal geschrieben, ein Mann, der in den USA in einer Lebensgemeinschaft der Sojourners Community lebt und die Anbetung Gottes und den Kampf für Gerechtigkeit auf seine Fahnen geschrieben hat. Aus der Anbetung Gottes wächst die Kraft zum Widerstand. Wenn er die Mitte ist, dann kommen die Perspektiven unseres Lebens zurecht. Und deshalb will ich das vierte und letzte noch eben sagen. Der Echtheitstest ist die Feindesliebe. Der zweite Teil, den ich bisher noch gar nicht berührt habe, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Da muss man sagen, das erste Gebot steht im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst deinen Feind hassen, das steht nirgendwo im Alten Testament. Im Gegenteil, ich sage jetzt nur mal die Sätze, in 2. Mose 23, Vers 4 und 5, da steht, wenn du den Esel deines Widersachers, deines Feindes triffst, dann kümmere dich darum. Kümmere dich auch um die Dinge, dass du ein Gutes tust, deines Feindes. Pass nur ja auf, dass du dem nicht Schaden tust. Oder in Sprüche 25, Vers 21 und 22, da heißt, speise deinen Feind, wenn er hungrig ist. Gib ihm zu trinken, wenn er Durst hat. Paulus zitiert das im Römerbrief Kapitel 12. Wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dieses Bildwort kommt an der Stelle vor. Das ist im Alten Testament, dass man nicht zu schwarz-weiß malt. Diese Vorbereitung der Feindesliebe gibt es auch im Alten Testament. Auf der anderen Seite gibt es im Alten Testament, besonders auch in den Psalmen, so dass man die Rachepsalmen nennt, auch eine deutliche Einstellung der Feindschaft. Etwa im Psalm 139, diesem wunderbaren Psalm, von allen Seiten umgibst du mich. Da heißt es im Psalm 139, Vers 21 und 22, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Zwar geht es darum, dass es um die Sache Gottes geht, dass eine Leidenschaft für Gott da ist, aber der Ton ist trotzdem drin. Der so mit Jesus nicht mehr weitergeht, das ist nicht mehr möglich. Sondern das Gericht der Heiligkeit Gottes über den Feind Gottes, die ist am Kreuz zum Zuge gekommen. Schreckliches Gericht Gottes trifft den Feind Gottes am Kreuz. Stellvertretend Jesus den Gerechten, für mich den Feind Gottes. Wie ist das jetzt mit der Feindesliebe? Ist das ein Traum zu schön, um wahr zu sein? Überhaupt nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, Feindesliebe, das ist ja die Wirklichkeit, von der ich lebe. Gottes Feindesliebe, das ist die Wirklichkeit, aus der ich jeden Tag lebe. wenn er mich seinen Feind nicht lieben würde. Vielleicht kommt dir das fremd vor, sagt, ich bin ja gar nicht der Feind Gottes, hab nichts gegen ihn. Dann hast du noch nicht begriffen, wer Gott ist. Und das ist die Art und Weise, wie wir leben, eine einzige Beleidigung der Heiligkeit Gottes ist. Diese schnoddrige Tour, wie wir Gott wie einen laschen Kumpel behandeln und meinen, er müsste zu allem Ja und Amen sagen. Und uns aus der Patsche helfen, wenn wir drin sitzen. Und sonst müsste es schön ruhig sein, wenn wir unsere eigene Politik machen. Ich sage, wer gegen Gott atheistisch kämpft, nimmt ihn ja noch ernst. Die Art und Weise, wie wir Gott links liegen lassen und uns selber als die Herren aufspielen, ist eine einzige Beleidigung und die schlimmste Form der Feindschaft Gottes. Und am schlimmsten ist es ja, wenn man schon etwas begriffen hat von Gott, wenn man schon etwas erlebt hat mit ihm und sich trotzdem immer noch so verhält. Der nichts von Gott weiß, da kann man es ja noch erklären, warum er sich benimmt wie die letzte Sau. Auch wenn wir Christen, die wir Gott in seiner Liebe kennengelernt haben, ihn behandeln, als wäre er ein Dreck. Das ist eine Provokation. Das heißt, das Einzige, was gerecht ist, wenn ich nach Gerechtigkeit frage, ist, dass ich gerichtet werde von der Heiligkeit Gottes. Ich bin sein Feind. Es ist eine Lüge, dass wir von Natur aus alle Kinder Gottes sind. Wir sind von Natur aus so, wie wir sind, Feinde Gottes. Und wir werden durch die Wiedergeburt und Vergebung der Sünden und Begnadigung zu Kindern Gottes. Und wer das nicht meint, annehmen zu müssen, wer sich gut genug vorkommt, der bleibt ein Feind Gottes. Wir leben selbst unter dem Gericht noch als von der Feindesliebe, weil er sie nicht sofort vollzieht, sondern weil er noch Geduld hat. Es ist doch kein Traum. Es ist die Wirklichkeit, von der ich lebe. Und was ist denn selbstverständlicher, als wenn ich das empfange, dass ich das dann auch weitergebe? Ich kann doch keinen Tag leben ohne die Feindesliebe. Sollte ich sie als einen Traum darstellen? Sie ist mein Grundnahrungsmittel. Sie ist mir wichtiger als die Luft zum Atmen. Sollte ich nicht aus dieser Wirklichkeit weitergeben denen, die Feinde mir gegenüber sind? Um nichts anderes geht es. Um die blanke Selbstverständlichkeit. Nichts von uns selber, sagt Jesus. Nichts von uns selber. Sondern nur aus dem Riesen meines Liebes etwas weitergeben. Dann sagt er das so wunderbar realistisch. Wenn ihr nur die liebt, die so genauso denken wie ihr, was ist denn daran dran? Das machen doch auch die Gangster. Also, die Clique lieben, die Sympathisanten lieben, die Christlichen womöglich noch, oder wenigstens die menschlich auf der gleichen Welle ticken. Das unterscheidet uns überhaupt nichts. Die Feindesliebe ist das einzige Unterscheidungsmerkmal der Christen. Alles andere haben alle anderen auch. Wenn es keine Feindesliebe im Leben des Christen gibt, dann gibt es keine Wirklichkeit der Liebe überhaupt. Die ist nicht sozusagen ein fernes Ideal, sondern sie ist die Grundtatsache jedes Alltagslebens. Ich lebe von Gottes Feindesliebe und ich setze sie um dadurch, dass ich den, der mir Böses tut, liebe. Ich schenke etwas weiter. Feindesliebe allein verändert die Beziehung. Wo es keine Feindesliebe gibt, passiert überhaupt nichts an Veränderung. Wenn du zu Jesus kommst und von seiner Feindesliebe lebst, Vergebung empfängst, dann ist Feindesliebe das Erste, was deinen Tag prägt. Das ist die Alltagswirklichkeit. Dann sagst du, aber das ist doch nicht realistisch, ich kann doch nicht meine Gefühle verändern. Wenn ich einen Menschen nicht mag, dann kann ich doch nichts dagegen sagen. Da möchte ich nur dezent darauf hinweisen, dass hier von Gefühlen überhaupt nichts steht. Und dass Jesus sehr realistisch redet. Da heißt es, ihr liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Es gibt in der griechischen Sprache ein interessantes und. Kai heißt das Wörtchen und. Und dieses Wörtchen und, das kann manchmal die Bedeutung einer erklären, dass so in dem Sinne, wie wir haben, das heißt nämlich, liebet eure Feinde, das heißt nämlich, bittet für die, die euch verfolgen. Er sagt, schließt euch mit euren Feinden dadurch vor Gott zusammen, indem ihr für sie bittet, Gutes für sie erbittet. In manchen Lutherbibeln steht hier noch die Erweiterung, die in älteren Handschriften, in einigen Handschriften auch vorkommt, aber eigentlich aus der Parallele im Lukas-Evangelium stammt, dort, wo das Gleiche in Lukas 6, Vers 22 und 23, da heißt es nämlich, liebt eure Feinde, tut Gutes, wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Da geht es nicht um Gefühle, sondern es geht um ein Handeln, ein verantwortliches, offensives Handeln als Ausdruck der Liebe. Und da gibt es wirklich eine interessante Erfahrung. Handeln verändert Gefühle. Das kannst du ausprobieren, wenn du einen Menschen hast, den du nicht magst und der dir Böses getan hat. Tu, was Jesus sagt. Bete täglich namentlich für diesen Menschen. Er bitte für ihn, dass Liebe sein Leben erfüllt, dass er gesegnet wird in dem, was er täglich tut, dass Gott ihm alles Gute zuwendet. Bete für ihn. Das wird seine Wirkung haben aufs Leben des anderen und es wird seine Wirkung haben auf dich selber. Du verbindest dich mit deinem Feind vor Gott in Gemeinschaft. Ich kann auf die Dauer nicht für jemanden beten, ihn segnen, das heißt ihm die guten Gaben Gottes in der Fürbitte zueignen und eine ablehnende Haltung gegen ihn haben. Du merkst, wie das die Fürbitte auch deine eigene Einstellung verändert. Wer die Gefühle zur Lokomotive seines Handelns macht, fährt irgendwo im Morast fest. Die Gefühle sind ganz wichtig in unserem Leben, aber sind ein Waggon des Zuges, der vom verantwortlichen Handeln gezogen wird und vom Worte Gottes gezogen wird. Und wenn ich ihm vertraue, Jesus, ich kann das nicht, aber du sagst es. Du bist die Liebe, du bist die Feindesliebe Gottes in Person. Ich habe das nicht in mir, aber jetzt bist du in mir und ich darf dir gehören. Und deshalb vertraue ich dir jetzt mehr als meinen Gefühlen. Deshalb folge ich dir jetzt klar aus meinem inneren Widerstand. Dann wird auf die Dauer dieses Handeln in der Kraft des Heiligen Geistes auch deine Einstellung verändern. Du wirst an dir selber ein Wunder erfahren. Es geht hier nicht um weltferne Träume, sondern es geht hier um die grundlegende Realität. Und Jesus sagt ganz einfach, das soll es doch sein. Werdet doch ganz der Vater. Er ist doch so. Er lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er sagt doch nicht, du hast ja was Übles getan, jetzt kriegst du also Hagel auf den Kopf und so. Sondern er schenkt. Wir sind so Schlitzohren. Wir meinen, wenn es uns gut geht, dann wäre das immer ein belohnendes und bestätigendes Handeln Gottes. Und wenn es uns schlecht geht, dann wäre das sowas wie eine Strafe. Das ist völliger Quatsch. Gott tut uns Gutes, obwohl wir leben wie die letzten Wilderer. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leiten soll? Das ist keine Bestätigung. Gott ist so in seiner Barmherzigkeit. Seine Feindesliebe. Schneidet euch doch beim Vater eine Scheibe ab, sagt Jesus. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Das heißt, seid ganz der Vater. Ihr lebt doch von seiner Barmherzigkeit jeden Tag, von seiner Feindesliebe. Nun lasst euch davon erfüllen. Lebt als die reich Beschenkten.